es war für mich damals nicht möglich, nur überhaupt in Gedanken mir einen Beruf mit Sprache vorstellen zu können.
Du hast es tatsächlich geschafft, über Jahre hinweg es zu verheimlichen, dass deine nächsten Menschen in deinem Leben gar nicht wussten, dass du stotterst. Wie geht das?
Und ich wusste, oh Scheiße, wenn der mir einen Antrag macht, ne? Berghaus, verstehst du? Das ist ein böser Buchstabe. Das ist immer in meinem Kopf, immer. Weil das meine Art der Kommunikation war, ja, weil ich als Kind nicht viel geredet habe und mich da irgendwie nicht so ausdrücken konnte. Und das Malen, das Singen war immer meine Sprache.
Wer hat dich auf die Bühne geschubst?
Kam eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch. Du bist in der letzten Vorrunde. Wir laden dich nach Berlin ein. Ich habe gemerkt, wie es mich befreit, darüber zu sprechen. Ich habe gemerkt, guck mal, der andere guckt nicht doof, sondern der ist berührt, der fühlt mit, der ist sogar dankbar, dass ich das sage. Und die haben, ich hatte, glaube ich, 3 Gespräche mit verschiedenen Redakteuren und die haben gesagt, Petra, es wäre toll, wir würden das gerne, so wie du das möchtest, ins Fernsehen bringen. Und dadurch war ich ja sehr beschäftigt und habe dann doch meine Trauer ein bisschen zur Seite geschoben, sagen wir mal, verdrängt habe ich sie.
Heute ist Petra Berghaus bei mir zu Gast. Dieses Gespräch ist auf vielen Ebenen sehr bedeutsam. Wir sprechen über ihre eigenen Themen, über die Trauerbewältigung, über ihr persönliches Problemchen, welches sogar zur Angststörung geführt hat und welches sie ihr Leben lang, jahrzehntelang begleitet hat, bis sie es endlich aufgelöst hatte. Wir sprechen über die Bühne, über The Voice of Germany. Wir sprechen im letzten Drittel des Podcasts sogar darüber, was der Tod und die Trauer und die Trauerbewältigung mit unserer Gesellschaft zu tun hat, beziehungsweise was wir von der Trauerbewältigung in unsere Gesellschaft übertragen könnten, damit wir nicht mehr so wütend aufeinander sind. Ich wünsche euch viel Vergnügen und eine schöne Zeit mit Petra Berghaus.
Womit stoßen wir an?
Ich habe ein ganz leckeres Wasser, ich schwöre dir, das sieht zwar nur wie Wasser aus, ist aber was ganz Besonderes. Das ist nämlich aus Hamburg, ja? Kann man nur in Hamburg oder im Norden kaufen. Und das ist mit Ingwer, Zitrone, Minze und so, sowas Köstliches, ja? Hat kaum Kalorien, schmeckt total geil und es gibt es einfach in NRW nicht.
Und wie heißt das? Magst du mal spoilern?
Ich kann es dir nicht sagen, weil die Pulle ist drüben, also die... Aber wir wollen auch keine Werbung machen, aber es ist, also ich kann es, kann man in die Shownotes packen. Es ist so lecker. So,
genau, wir reden heute über gesundes Wasser aus dem Norden. So, aber nicht nur das, sondern darüber hinaus habe ich hier eine wunderbare Frau sitzen heute, ganz genau. Wir sitzen noch im Backstage-Bereich, falls irgendjemand gerade erst einschaltet und genau. Sprechen so ein bisschen darüber, auch über die Bühne und wie wir gleich dahin gehen. Ich frage meine Gäste immer am Anfang, was stellst du dir vor, wie viele Menschen da draußen auf dich warten, wenn wir da gleich auf der Bühne stehen? Was glaubst du?
Also da werden sehr, sehr viele Menschen warten, denn meine Themen sind ja vor allen Dingen Mut machen, ja, und sie aus der Komfortzone locken und vor allen Dingen, ja, sie auch mit den Themen Tod und Trauer in Verbindung zu bringen. Und ich bin sicher, dass das eigentlich jeden Menschen angeht, ob klein, ob groß. Und deswegen sollten da ganz, ganz viele warten auf mich.
Das tun die ganz bestimmt. Da bin ich mir ganz sicher. Sitzt da irgendjemand Besonderes im Publikum, der dir besonders persönlich wichtig ist?
Also in jedem Falle würde ich mir wünschen, wenn meine Eltern da sitzen, die beide verstorben sind, und wenn die sehen könnten, ja, was passiert ist in den letzten 5 Jahren, seit die Mama gestorben ist. Und ich glaube, die wäre sehr, sehr stolz, sehr, sehr glücklich und wird innerlich so denken, ich wusste es doch, Petra, da gehörst du hin.
Ganz toll. Ganz, ganz toll. Wir sind natürlich alle gespannt auf diese Geschichte mit deiner Mama, mit deinen Eltern und wieso, weshalb deine Mama besonders stolz wäre oder vielleicht auch ist. Man weiß es
ja,
nicht.
Ja, genau, ist sie.
Und das war, ja, ganz bestimmt. Ja. Deshalb wird es höchste Zeit, dass wir nun die Bühne betreten. Und ich möchte natürlich für dich eine dir gebührende Anmoderation hier auf die Bühne bringen, beziehungsweise ich habe sie vorbereitet und würde dich jetzt gerne anmoderieren.
Sehr gut.
Auf dieser Podcast-Bühne begrüße ich heute eine Frau mit einem großen Herz und einer großen Bühnenpräsenz. Petra stürmt Deutschlands Bühnen, singt und spendet Trost. Sie ist Sängerin, Autorin und Unternehmerin. Ihre Geschichte ist gleichzeitig faszinierend und beeindruckend. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Petra und dem Trosttiger und heiße sie nun endlich herzlich willkommen auf meiner Bühne. Hallo, schön, dass du da bist.
Oh, das war wundervoll. Also, das ging runter wie Öl.
Klasse.
Sehr, sehr schön. Ich danke dir für diese wunderschöne Anmoderation. Genau.
Liebe Petra, schön, dass du da bist, habe ich schon gesagt. Dein Thema ist tatsächlich die Trauer. Und das ist ein etwas tabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft, das wissen wir, darüber haben wir schon gesprochen. Und trotzdem sitzt mir gegenüber eine strahlende, glückliche, zufriedene Frau, das, was ich sehe. Wie passt das zusammen?
Ja, das passt sehr, sehr gut zusammen, denn ich habe eben gespürt, dass wenn man sich traut, sich dieser Trauer zu öffnen, ja, der eigenen Trauer auch, wenn man da keine Angst vor hat und wirklich diesen Weg reingeht, dass dann automatisch verknüpft ist, dass du auch viel mehr Lebensfreude hast, dass du viel mutiger wirst. Und das hat mich natürlich, ja, dieser Weg jetzt in den letzten 5 Jahren zu diesem glücklichen Menschen sozusagen gemacht. Sicherlich war ich vorher auch nicht unglücklich, aber mein Leben ist viel reicher geworden und ich bin tatsächlich auch viel mutiger geworden.
Gab es da so einen Auslöser?
Ja, der Auslöser, wie ich schon sagte, war tatsächlich genau vor 5 Jahren. Ich weiß noch, dass mein Mann gerade in Dubai war, der musste ins Ausland beruflich. Und ich war sozusagen, ja, übrig geblieben. Ich wollte nicht mitgehen, weil ich mich da nicht gesehen habe, ja, so für immer, also für lange, für 4 Jahre sollte er sein. Und da habe ich mich nicht so richtig gesehen. Und aber in dieser Zeit wurde die Mama krank und hat meinen dementkranken Vater gepflegt. Und wir haben immer gesagt, Mensch, Mama, du hast so abgenommen, so, ne? Aber sie sagte, nein, ist alles in Ordnung. Der Arzt hat auch nichts gefunden. Gut, dann haben wir uns damit auch zufrieden gegeben, ne? Aber ich habe irgendwie immer gespürt, da stimmt doch was nicht. Und dann war es auch so, dass ich dann gesagt habe, pass auf, ich gehe mit dir jetzt zum Arzt, ich gehe mit, ne? Ich kann es einfach, ich möchte es aus seinem Mund hören, so. Ja, und dann aber plötzlich, ich war mit dabei, sagte er, ja, wir werden sie doch mal ins Krankenhaus einweisen, wo ich denke, okay, wenn vorher gar nichts war, komisch. Nun gut. Und dann bin ich aber sogar auch einen Tag später sofort in die Notaufnahme gefahren. Weiß ich auch nicht warum, weil sonst hätte sie erst 3 Wochen oder 4 Wochen später einen Termin bekommen. Und jetzt weiß ich, dann wäre sie vielleicht schon tot gewesen, weil wir waren in der Notaufnahme, Ultraschall gemacht und da hat der Arzt schon direkt gesehen, er hat es uns noch nicht gesagt, aber gesehen, dass sie Speiseröhrenkrebs hat, dass das alles schon wirklich überall sich verteilt hatte, komplett im Inneren des Magens auch und dass sie nicht mehr lange zu leben hat, das hat er schon im Ultraschall gesehen. Er hat es uns dann einen Tag später gesagt und sie ist dann 5 Wochen nach dieser Diagnose, nach diesem Tag auch gestorben. Ja, und ich habe einen Hospizplatz noch besorgen können bei mir in Solingen, weil ich dort schon mal gesungen hatte. Da war so mein erster Kontakt zum Thema, ja, Tod, weil ich bin ja Sängerin und man hatte mich gefragt, kannst du mal eine Gedenkfeier begleiten? Und das habe ich mal gemacht. Das war eine Herausforderung damals, große Herausforderung. Aber so kannten die mich schon. Und ich habe gesagt, Mensch, habt ihr nicht einen Platz, ne, für die Mama? Weil im Krankenhaus wird sie rausgeschmissen, weil man sagt, wir können nichts mehr tun. Und dann musst du praktisch das Krankenhaus verlassen. Das war schon für uns unglaublich so, ne? Weil es keine palliative Abteilung gab. Und dann musst du zu Hause gepflegt werden. Aber zu Hause war ja niemand, der sie pflegen kann, weil mein Vater konnte es ja nicht. Ja, und diese 5 Wochen haben mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt, kann man sagen.
Habt ihr da wahrscheinlich eine sehr intensive Zeit verbracht mit deiner Mama? Kannst du uns eure Beziehung grundsätzlich beschreiben und was hat sich in diesen 5 Wochen getan? Also hat sie sich dann verändert, intensiviert oder wie würdest du das beschreiben?
Oh ja, also intensiviert natürlich auf jeden Fall. Erstmal, weil wir uns wirklich jeden Tag gesehen haben. Also meine Schwester und ich, wir sind jeden Tag zu ihr gefahren. Erst eben 2 Wochen im Krankenhaus, jeden Tag ins Krankenhaus gefahren. Und dann die letzten 3 Wochen im Hospiz auch. Also wir haben sie quasi 5 Wochen am Stück gesehen. Das macht man ja sonst so nie in dieser Form, in dieser Art, so intensiv. Mit dem Bewusstsein, ja schon vom ersten Tag an, dass keine Hoffnung mehr da ist, keine Operation und keine Chemo. Also man wartet quasi auf den Tod, man weiß nicht, wann er eintritt. Das ist ja schon mal etwas, was du eigentlich kaum verarbeiten kannst, ja. Jetzt kam es aber so, dass meine Mutter total im Frieden damit war. Also die hat, wir haben auch, also sie hat auch sehr viel Humor und einfach eine tolle Frau. Und dann sagte sie so zu meiner Schwester und mir so, ja, da müssen wir jetzt alle durch. Mhm. Also ich dachte, der Papa stirbt zuerst, weißt du, wir mussten dann lachen, weil er eigentlich viel kranker war, ja, und er wollte auch nicht mehr und so. Das ist eine Demenz. Und jetzt so, nee, okay, falsche Reihenfolge, ich gehe zuerst, ne? Mhm. Und ja, und durch diese intensive Verbindung, jeden Tag haben wir miteinander gesprochen. Ich habe jeden Tag gesungen im Hospiz, vor allen Dingen mit meiner Ukulele. Meine Schwester hat so Gedankenreisen gemacht. Jetzt bist du auf Sylt, das war ihre Lieblingsinsel. Mhm. Stell dir vor, ne, du fühlst den Sand unter den Füßen. Also wir haben uns eine tolle Zeit gemacht. Sie konnte noch all ihre Freunde anrufen. Da sieht man auch, wie toll das ist, wenn du noch selbstbestimmt auch wirklich gehen kannst und das alles absolut selbst entscheiden kannst, wer soll kommen, ne? Das hat sie alles noch gemacht. Ja, sie hatte dann zwar auch noch einen Schlaganfall bekommen, war also halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr laufen, aber die Sprache ging noch. Und so hat sie also all ihre Freunde angerufen und allen gesagt, ja, so ist es, ich werde sterben und vielleicht möchtest du mich besuchen. Und dann kamen ganz, ganz viele Menschen und ja, dadurch hatten wir auch jeden Tag Menschen da, ihre Freunde, Geschwister waren, also auch einer war noch da, einer war schon verstorben. Ja, diese Zeit war also wirklich die intensivste und ich habe gemerkt, dass man sich auch viel leichter nochmal sagen kann, Mama, ich liebe dich. Mhm. Es ist etwas, was man nicht jeden Tag sagt, weißt du, also nicht in dieser Intensität, nicht in dieser Wahrhaftigkeit. Ja, ich liebe dich. Sie sagte auch, Petra, das hast du mir eigentlich, glaube ich, noch nie so gesagt. Man sagt, ich habe dich lieb vielleicht oder ich bin dankbar, dass es dich gibt oder so, aber ich liebe dich ist was, was man vielleicht nicht unbedingt seiner Mutter oder seinem Vater jeden Tag sagt. Mhm. Und diese ganze, also so eine Wahrhaftigkeit, so eine Nähe hat man sonst nicht im normalen Alltag. Und das war eben gleichzeitig die schlimmste und schönste Zeit für uns.
Verstehe.
Ja, genau.
Klingt nach einem sehr schönen Abschied. Ne? Also wenn man so zuhört, da würde
es
man sich
schon
fast wünschen, so zu gehen oder so,
definitiv,
die Liebsten zu verabschieden, tatsächlich. Ne?
Also schöner geht es nicht. Mhm. Wir haben, also war ja, die Diagnose kam Ende November, wir haben Weihnachten dort gefeiert. Mhm. Mit allen zusammen, also ja, sie hat noch gesagt, sie hat ja auch gemalt und sagt, ach Petra, bring doch meine Bilder mal alle an, dann können wir die hier so hinstellen, so eine kleine Ausstellung machen, vielleicht möchte die jemand kaufen. Ich fand das so süß, ne, weißt du, so, ne, ich meine, sie braucht ja kein Geld mehr, weißt du, in dem Sinne, aber diese Wertschätzung und dann haben wirklich auch Schwestern aus dem Hospiz, ne, gesagt, ach, ich möchte das haben, da hängt auch immer noch ein Bild, ne, im Hospiz in Solingen und ja, also es war so viel Leben noch da. Mhm. Und dann ist sie tatsächlich dann Silvester in unseren Armen verstorben. Ja, wir haben immer gesagt, ist klar, Silvester, weil sie möchte, dass wir alle feiern. Ja, dass wir auch für sie die Raketen steigen lassen.
Verstehe. Was habt ihr dann auch gemacht?
Ja, also wir haben dann eine für die Mama. Ja, wir wollten nicht viele. Man braucht nur eine. Ne?
Ja, verstehe.
Und wir haben dann eine steigen lassen. Und auch ein Jahr später haben wir nur eine steigen lassen in Erinnerung an die Mama. Ja, und es war ein wirklich sehr schöner Tod. Ein friedlicher Abschied. Das Fenster wird ja aufgemacht, dann, wenn jemand stirbt im Hospiz, damit man sagt, die Seele rausfliegen kann. Und es war so friedlich, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass sie jetzt stirbt. Also wie erkennst du das, ja, wenn du das noch nie erlebt hast? Mhm. Und man wird ja wundervoll in dem Hospiz betreut. Ja, überall sind es wundervolle Palliativschwestern, die da uns da unterstützt haben. Und die haben dann auch gesagt, ja, jetzt ist der Moment, sie stirbt gerade. Und weil sie aber so friedlich war in sich, hast du es nicht groß gemerkt, ja. Sie hat also nicht mit der Atmung Probleme gehabt. Es war ganz ruhig und sie wurde Die Atmung wurde immer weniger, immer leiser. Ja, und dann war der letzte Atemzug. Und dann hast du auch direkt gesehen, okay, jetzt ist die Mama auch nicht mehr da. Also das hat mir auch total die Angst vor diesem Moment genommen und auch vor dem Tod, weil du merkst, okay, ja, eine Minute später, da liegt sie genau wie noch vor einer Minute, aber sie ist es nicht mehr. Es ist ihr Körper und du spürst einfach, okay, aber sie ist jetzt nicht mehr da, sie ist bei uns, sie ist im Raum. Also das war ganz deutlich zu spüren und hat uns ja auch total getröstet, aber auch ne, geholfen und Mut gemacht, okay, wir müssen da vor diesem Moment gar nicht so große Angst haben.
Mhm. Die Trauerverarbeitung danach, also ihr habt euch ja wirklich gut verabschiedet, aber ich denke, damit ist die Trauer ja noch nicht weg. Ne? Man trauert dann ja danach.
Nein.
Auch ja. Wenn man dann gemeinsam mit der Familie noch da ist, hat ja auch nicht jeder und jeder. Kannst du das vielleicht so ein bisschen beschreiben? Wie hast du für dich in deinem speziellen Fall ja die Trauerbewältigung bewusst gestartet oder wie war das?
Ja, da hat die Mama mir auch noch eine schöne Aufgabe mitgegeben, sozusagen, weil sie nämlich gesagt hat, Petra, singst du auf meiner Beerdigung? Ah, das wäre doch schön. So, ich habe innerlich gedacht, ach du Jemine, das werde ich ja wohl kaum schaffen, aber ich habe es ihr versprochen, weil ich es auch wollte, weil ich es mir auch gewünscht habe. So, und habt ihr dann gedacht, okay, zur Not, ich nehme es einfach auf, ne, vorher und spiele es dann in der Kirche ab. Das ist ja auch meine Stimme. Das war so mein Plan und hatte ich auch vorbereitet. Ne? In der Kirche war dann alles anders. Also ich mach's kurz. Ne? Ich habe es geschafft, weil Mama einfach bei mir war, weil ich gespürt habe, dass sie mir Mut macht. Es war wie so eine warme Umarmung und wie ich hörte förmlich ihre Stimme, wie sie sagt, so, wir machen das zusammen. Also es war auch wieder so ein schöner Moment im Rückblick. Und und dadurch habe ich natürlich durch dieses aktive Teilnehmen direkt an meiner Trauer gearbeitet. Ja, denn ich bin ja jetzt mittlerweile auch ausgebildete Familientrauerbegleiterin und wenn ich jetzt zurückblicke und gucke, okay, wie hast du es denn gemacht? Was hast du gut, was hast du nicht so gut gemacht? War schon viel, viel unbewusst Gutes dabei, nämlich, dass man sich wirklich einbringen kann, ja. Also mit kreativen Dingen, da konnte ich mich sehr einbringen. Allerdings habe ich dann danach kam eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel als Trauersängerin gebucht war, ja, weil das sich so rumgesprochen hat, oh, die Petra singt live auf Trauerfeiern, das ist ja ganz, ganz toll, das haben wir ja noch nie gesehen. Das hat sich also unglaublich verbreitet, so auch durch Presse und Fernsehen, wo ich dann war. Und dadurch war ich ja sehr beschäftigt und habe dann doch meine Trauer verdrängt. Ein bisschen zur Seite geschoben, sagen wir mal, verdrängt habe ich sie. Und die kam dann ein halbes Jahr später so richtig mit einem Hammerschlag zurück, nämlich als parallel mein Hund noch verstarb und meine Tochter hat das Haus verlassen. Ja, also es kam alles zusammen, mein Mann immer noch in Dubai weg und da habe ich richtig gemerkt, wie sozusagen mein Leben ein wenig zusammengebrochen ist und ich einfach totale Panikattacken bekam. Immer wenn es dunkel war, hatte ich richtig Herzschlag, ganz krass und richtige Panik und habe gespürt, irgendwas stimmt hier mit mir mal gar nicht mehr. Mhm. Ja. Schlafstörungen und habe aber gar nicht verstanden, dass das Trauer ist, weil ich es noch nicht wusste. Mhm. Genau, und dann habe ich eben sozusagen gemerkt, okay, du musst nochmal ganz genau dahin gucken, ganz intensiv. Ne? Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Ganz tief da reingegangen, viel geweint, ne, aber auch durch die Angst, durch die Trauer bewusst durchgegangen, ne, nicht mehr verdrängt und und in dieser Phase kam dann dieser wundervolle Trosttiger, den wir ja noch nicht erwähnt haben, aber den, wenn ich so mache, dann kann man ihn da sehen, da sitzen zwei. Die haben dieses Wort Trost Tiger war in meinem Ohr nach dem Aufwachen und ich dachte mir, Petra, was geht los? Was ist los mit dir? Du hast Probleme, du hast Schlafstörungen, du träumst. Es war wie im Traum, aber ich habe auch gespürt, weil ich gesehen habe, das Wort war ein neues Wort, eine Erfindung. Also ich habe es bei Google nicht gefunden. Ich dachte nämlich, Moment mal, woher habe ich das Wort? Ne? Ich kenne es nicht. Es gab keinen einzigen Eintrag. Und dann habe ich direkt gespürt, Petra, das ist ein Geschenk für dich, für deinen Trauerweg und du machst da jetzt was draus. Ne? Und dann ging sozusagen ja, die Reise los. Also das kann ich dir aber sagen. Ne? Ne? Also ich habe dann Zeichnungen gemacht, Postkartengeschichten, ganz viel darüber geschrieben, ja, was der Trostiger mit mir macht, wie er mir hilft. Und dann habe ich gemerkt, wow, bei Instagram, unser Kanal wuchs und wuchs und immer mehr Menschen schrieben uns an, wollten auch diesen Trostiger haben, wollten etwas Teil davon sein, Teil dieser, wie eine Trostiger-Familie, weißt du, dass man sich nämlich in der Trauer zusammenschließen kann und dass das die Lösung ist. Ne? Wenn wir alleine mit unserer Trauer sind, ist es einfach sehr, sehr schwer. Aber wenn wir uns öffnen, wenn wir sagen, hier, ich habe Trauer, ich komme nicht mehr alleine weiter, ich habe das und das erlebt, wir uns öffnen, dann ist es so wundervoll und dann ist die Trauer auch viel, viel leichter zu tragen.
Ich fasse mal kurz zusammen. Also das war ja schon ein Schicksalsschlag, kann man so sagen. Da verstirbt plötzlich dann doch ein sehr, 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 sehr dir nahestehender Mensch. Und das war alles nicht einfach. Gleichzeitig wurdest du gebucht für das Thema Trauerbewältigung als Sängerin. Und dann kam über Nacht diese Idee zum Trosttiger. Und wo du gar nicht weißt, was war die Quelle dieser Idee. Und das, was wir jetzt noch gar nicht über dich erwähnt haben, du illustrierst ja auch. Du malst schon immer, ne? Ist das so?
Genau, ich habe schon immer gemalt. Ich habe hier noch in meinem Schrank hier sämtliche Ordner aus dem Kindergarten noch, ja. Also ich habe immer gemalt, weil das meine Art der Kommunikation war, ja, weil ich als Kind nicht viel geredet habe und mich da irgendwie nicht so ausdrücken konnte. Und das Malen, das Singen war immer meine Sprache.
Und bevor wir jetzt über dein Imperium, das Trost oder euer Imperium, das heißt ja, eure Instagram-Seite heißt Petra, Nina und der Trosttiger. Nina ist deine Tochter, die dabei hilft und dich unterstützt. Bevor wir über dieses Thema sprechen, würde ich ganz gerne in deine Vergangenheit reisen. Die haben wir ja gerade so ein bisschen angeschnitten. Du hast nicht viel gesprochen, hattest du gerade im Nebensatz gesagt. Und das Thema Musik oder Singen und Malen waren so deine Ventile. Ich frage mal so, warum? Also warum hast du nicht viel gesprochen? Was ist das Thema gewesen bei dir?
Ja, also als ich ganz klein war, da war ich eigentlich ein total fröhliches Kind und habe mich auch immer schon gerne auf die Bühne gestellt. Ja, also Weihnachten war ich die Erste, die was gesungen hat. Ja, ich habe Bilder von mir, da war ich glaube ich 2, stehe vom Weihnachtsbaum und singe. und Blockflöte, ja, wollte ich überall vorspielen. Also ich wollte immer auf die Bühne. Aber es ist leider etwas passiert. Das war dann so, naja, es fing in der Grundschule schon an, ja. Und auf der weiterführenden, auf dem Gymnasium ist es dann wirklich explodiert sozusagen in negativer Weise. Ich habe gemerkt, dass manchmal mir Worte schwer über die Lippen kommen. Sprich, ich merkte so Blockaden bei manchen Buchstaben. Also ich bin ein Kind, ich habe das ja noch nicht analysiert, ja. Aber ich habe zum Beispiel sehr gerne vorgelesen. Auch so Lesewettbewerbe. Und da habe ich dann manchmal gemerkt, so irgendwie dieses eine Wort geht nicht raus. Ne? So, vielleicht kennst du das. Also man macht, das ist für viele unbewusst. Ne? Man denkt so, irgendwie, da ist so ein Buchstabe. Irgendwie will er nicht, bleibt man so hängen hier. Ne? Aber man macht, weißt du, man geht darüber hinweg. Aber ich war ein Kind, ich bin da nicht drüber hinweggegangen, sondern ich habe das fokussiert, gemerkt und gedacht, nee, das ist aber nicht gut. Natürlich muss man dann sagen, dass in dem Moment Kinder ja auch grausam sein können, weißt du, in der Schule ist einfach so. Ne, da muss ja nur mal ein Kind lachen, ein Kind blöd sagen. Ich weiß noch, dass Kinder dann darauf reagiert haben. Und dann habe ich mich immer mehr darauf fokussiert. Ja. Und leider ist daraus eine sehr, sehr, sehr ausgewachsene große Angststörung und eine Sprachstörung entstanden, die dann wirklich dazu geführt hat, dass ich stark gestottert habe. Also die Blockaden wurden immer mehr, immer mehr. Und dadurch habe ich mich natürlich auch durch diese soziale Phobie auch wieder dann vor Menschen zu sprechen total zurückgezogen und habe, um mich zu schützen, entschieden, dass ich nichts mehr sagen möchte. So, ja. Und naja gut, damals war eine Zeit, wo das jetzt auch nicht jeder Lehrer direkt verstanden hat, offensichtlich. Ne? Also mir hat da auch jetzt niemand geholfen. So war es halt früher. Ja, Und dann habe ich aber auch wirklich, es hat sich natürlich generalisiert leider, so ist das mit der Angst, ne? Die sucht sich dann immer schön weitere Orte, so dass es eben so war, dass ich praktisch dann auch nicht mehr einkaufen gehen konnte, zum Beispiel, wenn meine Mutter, heute darf ich darüber lachen, weil wir, ne, ich bin darüber hinweg, aber meine Mutter wollte immer, dass ich 3 frische Bratwürstchen kaufe beim Metzger, weil es ist ja so lecker. Mhm. Aber ich konnte Konsonanten nicht sprechen. Also als Stotterer hast du entweder Probleme oft mit Konsonanten oder mit Vokalen. Mhm. Und ich hatte die Konsonanten, was auch für meinen Vornamen Petra sehr, sehr schlecht war. Ne? Also, weißt du, da können wir echt lachen drüber heute. So, auf jeden Fall immer diese 3 Bratwürstchen, weißt du, 2 böse Buchstaben. Mhm. Also es war wirklich die Hölle. Ja, und dadurch habe ich entschieden, nee, Reden ist nicht mehr meine Sprache, also Worte sind nicht mehr meine Sprache, ich brauche eine andere Sprache. Und ich möchte ja trotzdem wieder auf die Bühne, ja, ich möchte was, ich habe was mitzuteilen, so, das hatte ich ja. Und ich konnte das wunderbar über meine Bilder, da habe ich mich ausgedrückt, ich konnte das über die Musik, ich habe dann Oboe spielen gelernt, wie gesagt, Gitarre spielen gelernt, auch schon gesungen. Und beim Singen kannst du nicht blockieren, das habe ich einfach gemerkt, ne? Also ich wusste das wissenschaftlich nicht, aber ich weiß heute, das liegt am Atem, ja, weil der Atem fließt beim Singen automatisch durch den Körper durch und dass die Blockaden, das Stottern entsteht hauptsächlich durch eine Atmung, die blockiert. Mhm. So beim Singen geht das gar nicht. Du kannst nicht automatisch singen und Angst haben. Singen und blockieren, es ist unmöglich. Und deswegen war das wundervoll, dass ich das entdeckt habe für mich. Und ich bin auch so dankbar dafür heute, denn sonst hätte ich mich nicht so, ja, damit beschäftigt und wäre im Grunde so gut geworden, ja, in den Bereichen schon, wenn man so will. Und dadurch war ja auch mein Weg, ach guck mal, das kannst du machen, auch im Beruf, ne? Ich konnte ja keinen Beruf wählen, wo ich reden muss. Es klingt jetzt absurd, ja, weil ich spreche mit dir. Aber es war für mich damals nicht möglich, nur überhaupt in Gedanken, mir einen Beruf mit Sprache vorstellen zu können.
Welchen Beruf hast du dir dann ausgesucht?
Ich hatte überlegt, studierst du Musik oder machst du was mit Grafik? Und es ist dann erstmal die Grafik geworden. Ja, heute würde man Mediengestaltung sagen. Mhm. So, ne? Damals habe ich noch richtig in der Bundesdruckerei eine richtige Schule für Typografie sowas gemacht. Schriftsatz auch. Dann, ja, so ist es weitergegangen. Aber im Endeffekt, ja, habe ich als Grafikerin dann arbeiten dürfen damals in Berlin. Und da war ich ganz für mich, ja. Also ich konnte meine Infografiken, ich habe ganz viele Infografiken erstellt, Illustrationen für alle Ressorts, bei der Morgenpost zum Beispiel. Mhm. Es war wunderbar, ja. Also ich konnte ja schon im Gespräch, also ich konnte schon ein Gespräch führen, aber dieses Exponierte, ja, oder man fragt mich ab, das ging einfach überhaupt nicht. Mhm. Ne? Da war ich sofort weg. Mhm. Ja. Und ja.
Also ich glaube, ich möchte noch ein bisschen mehr über das Thema Stottern erfahren.
Ja.
Weißt du den Ursprung? Also weiß man das? Warum, wieso, weshalb das kam? Ist das etwas Vererbtes oder wo kommt sowas her?
Man denkt ja oft, genau, ich habe mich natürlich damals unendlich gefragt, warum. Ne? Also diese Frage nach, das fragen sich ja wahrscheinlich viele, die irgendeine Form der Behinderung bekommen, als wäre eine Behinderung, ich hätte damit auch Prozente als Schwerbehinderung bekommen, das weiß ich heute. Weil es dich eben behindert, ja, im Alltag, ne, in allem. Ehrlich gesagt habe ich auch gedacht, okay, es ist ganz einfach, du musst nur wissen, warum das passiert und dann ist alles weg. So, ich habe mir alle möglichen Szenarien vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, du hast das jetzt schon 8 Jahre, vielleicht dauert es jetzt 8 Jahre, dann geht es wieder weg. Also man versucht sich so seine Lösung oder auch seine, ne, Rettungsanker zu suchen. Ist aber allerdings nicht alles nicht eingetreten, leider. Mhm. Denn wenn man da nicht dran geht, dann geht es einfach nicht mehr weg. Mhm. Man weiß heutzutage, es ist nicht unbedingt wichtig, den Ursprung zu finden. Es gibt auch meistens nicht diese eine Situation. Auch bei mir nicht. Mhm. Es war ein schleichender Prozess, wie auch eine Angststörung schleichend kommt. Tatsächlich ist sie auch schleichend wieder weggegangen. Fast unbemerkt. So wie sie unbemerkt kam. Ne? Also, das ist wirklich interessant. Also, sie kam nicht mit einem Paukenschlag und sie ging auch nicht mit einem Paukenschlag. Sie hat sich angekündigt, ja.
Ja. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, das fand ich so spannend, dass du das geschafft hast, deine Umwelt davor, also nicht zu schonen, sondern du hast es tatsächlich geschafft, über Jahre hinweg es zu verheimlichen. Ja. dass deine nächsten Menschen in deinem Leben gar nicht wussten, dass du stotterst. Wie geht das?
Nein.
Ja.
Ja.
Das also ist, da muss man ja viel schweigen, um das
Leistung.
Zu
schweigen.
Ja,
Nein. Ich habe mir eine Technik entwickelt. Also ich weiß es von vielen Stotterern, weil ich auch eine Therapie mit erwachsenen Stotterern gemacht habe und auch viel im Austausch war mit den Menschen. Tatsächlich entwickelt man, wenn man das schafft, das können nicht alle Stotterer, es kommt auf deine Frequenz an und ja, ob du da Lösungen findest, das funktioniert nicht bei jedem. Aber ich habe ja dadurch so viel Übung gehabt, diese Blockaden nicht zeigen zu wollen. Dadurch habe ich immer andere Wörter benutzt. Sprich, das ist wie eine Fremdsprache. Also du musst unglaublich aufmerksam sein in deiner Kommunikation. Und wenn du die Blockaden spürt man. Man weiß schon vorher, das Wort wird nicht gehen. Du merkst, weißt es, versuchst im Gespräch ein anderes Wort zu finden, das merkt der andere gar nicht, ja. Also eigentlich Wahnsinn heutzutage, wenn ich mir das vorstelle, was ich da jahrelang gemacht habe. Und dann, ja, wählst du Wörter, weil ich weiß ja, welche ich kann, welche nicht, ja. Meistens hat man es im Griff, nicht immer. Wenn man unter Stress ist, geht es gar nicht mehr. Aber im lockeren Smalltalk konnte ich das. Und so wussten, ja, mein Ehemann, jetzt mittlerweile Ehemann, damals mein Freund, wusste es nicht, hat es nicht jahrelang nicht gewusst, nicht gemerkt, auch meine Freunde nicht. Also ich sage das erst so, auch seit meine Mutter eigentlich verstorben ist, also ich spreche erst so seit 4 Jahren darüber und alle sagen, nein, Petra, das glaube ich ja gar nicht. Ne? Also ja, aber ich... ich musste dann in der Stottertherapie erstmal lernen zu stottern. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen absurd an, finde ich. Aber wenn man Blockaden lösen möchte, ja, eine Technik entwickeln möchte, musst du ja erstmal die Blockade zeigen, sie zulassen. Das ist wie mit der Trauer. Da verbindet sich das auch total mit meinem Trauerthema. Du musst die Trauer auch erstmal zulassen, zeigen, um damit arbeiten zu können. Ne? Und deswegen hat er oft zu mir gesagt, ja, Petra, du musst dich trauen, wirklich diese Buchstaben jetzt zu sagen, diese Worte zu sagen, ne? Sonst können wir da nicht dran. Und das war für mich wirklich die Hölle. Das war das Schwerste, das rauszulassen, ne? Weil es war wie ein Verbot, man hat ja manchmal solche, ja, Glaubenssätze, ja? Und mein Glaubenssatz war, zeig es niemandem, ja? Zeig diese Seite von dir niemandem. Ne? Genau,
deine,
und das zu lernen.
Deinem Mann, also das.
Nein.
Da gibt's eine
Story. Also ich habe sicherlich es ist verrückt, ne. Also man muss natürlich sagen, bei Menschen, die, wo ich weiß, ich bin da ganz gut aufgehoben und zu Hause, da konnte ich schon sehr flüssig sprechen, musste mich jetzt nicht dauernd verstellen. Aber es war schon mal hier und da ein Wort, ne. Und dann und ich werde nie vergessen, der Moment, wo er es gemerkt hat. Okay. Also ich habe es ihm dann irgendwann erzählt, ne. Wie gesagt, auch so vor 5 Jahren, glaube ich, erst. Und
seit wann lebt ihr zusammen?
Nein, das stimmt nicht. Pass auf, wir sind 15 Jahre zusammen. Jetzt weiß ich, wann ich es ihm gesagt habe. 15 Jahre leben wir zusammen.
10 Jahre hast du mit deinem Mann gelebt, ohne ihm das zu sagen.
Nein. Okay, wir haben geheiratet vor, pass auf, wir haben vor 8 Jahren geheiratet.
Verstehe.
Wir haben vor 8 Jahren geheiratet, also der Antrag vor 8 Jahren.
Mhm.
Und er heißt Berghaus, also ich heiße ja jetzt auch Berghaus, klar. Und ich wusste, oh scheiße, wenn der mir einen Antrag macht, ne? Berghaus, verstehst du? Also es ist ein böser Buchstabe. Okay. Das ist immer in meinem Kopf, immer. Und ich dachte, wenn der mir mal einen Antrag macht, dann muss ich dem das sagen. Dann muss ich dem sagen, tut mir leid, ich kann deinen Namen nicht annehmen. Ne? Ich muss den ja dann permanent sagen. Ja. Und dann kam der Antrag, Heiligabend. Und ich war so schockiert, dass meine Tochter sagte, Mama, du musst doch noch Ja sagen. Ne? Ich war so, weil du musst dir vorstellen, in dieser Sekunde kommt das alles in deinen Kopf. Das ganze Thema, die ganze Angst. Und da habe ich gewusst, du musst mit ihm sprechen. Du musst ihm das sagen. Ja, da habe ich 2 Wochen nicht geschlafen und dann habe ich gesagt, so Schatz,
ja, wahrscheinlich auch nicht, vor lauter Unsicherheit.
Nein. Ich habe ja dann Ja gesagt und er ist also ganz cool, weißt du, er ist ganz entspannt und er wusste, ja, alles klar, wir heiraten. Nach 2 Wochen habe ich gesagt, ich kann deinen Namen nicht annehmen. Und er sagt, warum nicht? Ja, ist okay, aber... Und dann habe ich ihm das zum ersten Mal gesagt. Ja, und er war ganz, ja, sagt, okay, aber überleg doch mal so, ist doch eigentlich ein schöner Name.
Und ja, mir ist das wichtig wahrscheinlich, ne?
Ja, aber er wollte mich nicht drängen, ne?
Ja, klar, verstehe.
Scheiße, und da habe ich gesagt, dann habe ich entschieden. Und da muss ich sagen, das war auch die Entscheidung, darüber zu sprechen. Ich habe gesagt, pass auf, das ist mein größter Liebesbeweis. Ich mache das. Ich weiß, was das für mich bedeutet, weil das heißt für mich in dem Sinne auch, Bühne frei. So, und jetzt sagst du es. Und jetzt ist vorbei mit Verstecken und mit irgendwie tu so, als wenn alles gut wäre. Weißt du, dieses Gesicht eigentlich nicht zu zeigen, die Angst nicht zu zeigen, damit ist jetzt Schluss. Mhm. Ne? Die gehört jetzt quasi im wahrsten Sinne auf die Bühne. Und vielleicht, das weiß ich, habe ich auch schon gespürt, kannst du damit ja auch anderen helfen, ja? Weil wir nämlich, glaube ich, bin mir ganz sicher, alle so eine kleine Geschichte haben, auch eine größere Geschichte, die wir nicht zeigen, ja? Weil wir denken, dann werden wir abgelehnt, dann wird uns keiner mehr lieben, ja? Dann sind wir also nicht, ja, dann sind wir nicht mehr sozusagen es wert, ja, Teil dieser Gesellschaft zu sein. All diese Gedanken hast du. Und das war natürlich auch mein Befreiungsschlag gleichzeitig, ne? Ich wusste, wow, jetzt wird's hart, aber du machst das jetzt, ne? Und es war auch wirklich eine aufregende Zeit danach am Anfang, ja. Und dann war zum Beispiel eine Situation, wo wir essen waren und wir haben einen Hund, der liegt hier, der ist noch jetzt noch friedlich. Der heißt Elliot. Und weißt Elliot, ist ein Vokal, ich habe eigentlich da nie drüber nachgedacht. Wir waren essen, aber weißt du, manchmal sucht sich, sage ich mal, die Blockade auch einen anderen Buchstaben, weil sie mal Bock gerade auf das E hat. Und ein Mann fragte mich, das passiert, ja. Wie heißt denn der Hund? Und ich war ja so entspannt, ich hatte gar keine Angst in dem Moment, ne? Und ich merkte nur, ich hing so beim E. E. Es kam nicht, es war so 30 Sekunden gefühlt, wirklich ganz lang, ne? Aber früher hätte ich ja sofort die Blockade beendet. Aber ich dachte, ne, lass mal. Irgendwann wird da schon das Liot kommen. Also, ich so, Liot. Und der Mann blieb auch geduldig stehen, die 30 Sekunden, ne? Gefühlt. Und mein Mann guckte das ja mich ja an. Verstehe. Okay, der Mann ging dann weg. Aha, alles klar, so heißt also der Hund.
Und dann hat er komisch nicht so an? Also der fremde
Mann?
Nein,
gar nicht.
Nee, gar nicht.
Der also fremde Mann guckte nicht.
Ah ja, okay.
Guckte gar nicht blöd. Hätte ja weggehen können, ne?
Na klar.
Ja. Guckte nicht blöd, alles klar. Mein Mann guckt mich so an, sagt so, Petra, warst du ganz stolz, hatte so ein stolzes, so ein Blick.
Yeah.
Ja, so, ja. Könnte das sein? War das jetzt eine Blockade? So nach dem Motto, ich habe es, glaube ich, erkannt. Und ich dachte, nicht dein Ernst. Also das war jetzt meine Hammerblockade. Früher wirklich, ich hätte Schlimmes angestellt, weißt du? Ich hätte mich schlimm dafür bestraft. Das durfte keiner hören. Und das war jetzt, und das ist jetzt für ihn so, oh, ich glaube, also weißt du, diese Fremdwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung, die hat sich ja damals so richtig gezeigt, ne? Wo ich gemerkt habe, Petra, das ist die Wahrnehmung, wie andere dich sehen, ja? Und er fand es ja auch nicht schlimm, er war ja so glücklich, so, ne? Wow, spannend, wow, ich habe es mal gesehen, ne? Also ohne Wertung, ja.
Was für ihn einfach so ein spannendes Phänomen ist, war für dich eine Riesenkatastrophe.
Wäre eine Katastrophe gewesen. Du kannst dir das, ein Ausmaß, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Ein Riesenausmaß. Und da habe ich nochmal gedacht, krass. Und wie schön einfach, ne? Einfach mal lass die Blockade doch dann mal sein. Lass sie doch mal, mein Gott, wenn sie gerade Lust drauf hat, weißt du. Sie gehört ja zu mir. Sie wird auch immer bei mir bleiben. Ne? Also bei mir ist das ein bisschen, die Sprache ist so ein bisschen wie eine alte Lokomotive. Wenn die einmal in Fluss ist, so wie jetzt, ne? Ich ändere auch gerade keine Buchstaben. Es läuft alles, wie es läuft. Aber am Anfang manchmal, da merke ich, okay, wenn ich aufgeregt bin, ich muss mich ein bisschen einreden, weißt du?
Verstehe.
Die ersten Buchstaben kann sein, wenn ich aufgeregt bin, in der Öffentlichkeit bin, okay, da kommt die Angst, ne? Aber ich lasse sie einfach zu, ja.
Ich hatte mir gerade so ein bisschen gedacht, was die Psyche mit uns so anstellt, ne? Und die nächste Frage in meinem Kopf ist so, wofür ist das gut? Also man sagt ja, jedes Gefühl und alles, was wir so fühlen, ist ja für irgendwas gut. Die Scham, die Angst schützt uns vor bestimmten gefährlichen Situationen. Und
ganz
das ist
genau.
Ja wahrscheinlich eine Art Scham, die dich dann so lange in diese Panikattacken getrieben hat. Es ist ja auch mit ganz viel Angst verbunden, vor Ablehnung, vor Scheitern, vor ich weiß nicht.
Total. Ja,
ich frage mich wirklich, tatsächlich, hallo Psyche, warum tust du uns das an? Du hast gerade sogar einen Satz gesagt, ich habe mich bestraft, wenn sowas mal vorkam, dass du öffentlich es zugelassen hast, also das öffentlich zu zeigen. Du hast dich bestraft, hast du so gesagt.
Ja.
Was genau bedeutet
ganz genau.
Das? Was hast du denn mit dir angestellt?
Ja, gut, also Ich sag mal so, es war etwas, was ich ja nicht zeigen wollte, weil ich dachte, ich dürfte es nicht zeigen. Mhm. Natürlich hat das auch mit Familie zu tun, ja. Also ich habe auch gemerkt, dass mein Vater da auch Blockaden hat. Ne? Ich habe das gespürt, gesehen. Und sicherlich, wenn wir damals es geschafft hätten, uns da eigentlich zu verbinden in unserer gemeinsamen Angst, ja, dann hätte ich dieses ganze Leid, sage ich mal, jetzt nicht alleine getragen, wie auch die Trauer, ne? Das Gleiche wieder. Das ist, verbindet mich total mit der Trauer. Zusammen ist alles leichter, ne? Das ist so. Aber wir waren alleine mit unserer Angst, ne? Er hatte viel zu große Angst, selber, ja, darüber sprechen zu können. Und das spürt ein Kind. Und ein Kind spürt, da ist was nicht in Ordnung. Das ist etwas, was er ja auch ablehnt, ne?
Und seine dann spürst du als
und seine eigene Angst, ne?
Auch
seine eigene, ja, also er hat mir schon mal mehr erzählt, Mensch, hör mal, ich auch in der Schule, ich habe auch nichts gesagt und so weiter. Ja, aber das, als ich das Gleiche zeigte, das gleiche Verhalten, ja, hat ihn das sicherlich getriggert und er konnte da nicht mit umgehen. Und dann spürst du selber als Kind, okay, das darfst du nicht zeigen. Ja, so, also da bin ich mir sicher, das hat ganz viel damit zu tun, ne? So im Lauf meiner Therapie habe ich dann auch mit ihm gesprochen, ne? Das war Teil meiner Aufgaben, ne? Und wo ich dann dachte, Mensch, muss das Kind jetzt mit dem Vater? Na gut, eigentlich wäre es schöner gewesen andersrum, aber weißt du, er konnte es nicht anders, er hat es auch wirklich dann nicht leicht gehabt, ne? Und ja, er hat eben diese Fähigkeit nicht gehabt, ja, aber mir hat es geholfen, weil ich dann ja auch zwei Kinder bekommen habe und ich wollte, dass diese Angst, dieses nicht weitergeben. Ja, und das hat mir auch geholfen, da ranzugehen, denn als mein Sohn, das weiß ich noch, so 5 war vielleicht, er hatte so Sprachwiederholungen. Und da habe ich sofort gesagt, ich habe ihn zum Logopäden geschleppt, so, weißt du. Ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott. Allerdings hat die gesagt, nee, das ist alterstypisch, alles gut, entspannt.
So ein Tick aber damals, ne, was die Kinder
das war,
haben.
Ja, ganz genau. Das haben viele Kinder, wenn sie so aufgeregt sind, Mama, guck mal. So, ne? Also, alles easy. Aber da hat sie damals schon zu mir gesagt, aber was ist denn mit Ihnen? Ist das krass? Und da habe ich noch gedacht, ich war voll gut im Vermeiden, ne? Aber man erkennt das, als Fachmann erkennst du sofort diese Millisekunden der Veränderung des Wortes, der Veränderung des Wortes. Du erkennst das. Ich würde das heute auch bei jemandem sehen.
Verstehe.
Und ich war so schockiert und ich dachte, oh Gott, okay.
Die hat mich ertappt.
Die hat mich ertappt, ja. Genau. Ich habe mich erwischt gefühlt. Aber ich habe auch direkt innerlich gesagt, ja, musst du machen, Petra. Musst du machen. Das heißt, da bin ich sozusagen, habe ich angefangen mit der Logopädie damals. Und aber habe das eben auch keinem erzählt, dass ich das mache, ja, also da war, es war sozusagen ein geschützter Raum, ne, erst alleine Therapie, dann diese Gruppentherapien, aber ich habe das keinem erzählt, dass ich sowas mache, ja, also ja, verrückt einfach, ne, wieder wirklich verrückt, ja.
Was hat das mit dem H nach dem P auf sich? Du heißt Petra. Konsonant.
Ja, genau.
Ein ganz blöder Buchstabe.
Boah, mein Vorname.
Mal, ja, dein Vorname. Dann heißt du auch noch Petra.
Meine Schwester heißt Andrea.
Ah, ja.
Ich habe immer gesagt, warum kann ich nicht Andrea heißen? Ich habe mich aus Verzweiflung manchmal am Telefon mit Andrea gemeldet. Aber wirklich, weil ich dachte, ich brich zusammen. Ne? Und genau, und dann habe ich in der Therapie gelernt, da haben wir ganz viele Skills, ganz viele tolle Tools erlernt, um wirklich da so durchzukommen. Also es heißt Stottermodifikation, das heißt, man modifiziert etwas, ja. Das geht aber natürlich nur, wenn du auch erstmal durchgehst in die Blockade. So, und bei Petra habe ich eben den Tipp bekommen, genau, guck, dass du ein langes H hineinschiebst, ja. Und wenn du das dann übst und schnell machst, das hört gar kein Mensch mehr. Also ich mache es mal langsam vor. Petra. Also ein H nach dem P, dann konzentrierst du dich nicht auf dieses P und bleibst da so drin stecken, sondern du gehst direkt vom P aufs H. Und H, das ist ein sehr schöner, ein weicher Eingang. Und dann geht es ganz einfach.
Und mit H hattest du nie Herausforderungen?
Nein.
Verstanden.
Das kannst du auch schon hören. H, da schlägt nichts an in deinem Mund, weißt du?
Verstehen.
P hast hier vorne, P, ne, D, da hast du überall, da ist die Zunge überall dran. Ne? Die Lippen, wenn die Lippen beschäftigt sind, die Zunge, dann verknoten die sich. Ne?
Und H, und wenn du mal kommt H aus sagst, dem Rachen, H, aus der Tiefe.
Aus dem Rachen, da ist nichts, da kann nichts. Ne? Also klar, manchmal haben es mit A, stecken bleiben, aber Ha ist super leicht, super schön. Du gibst einen leichten Impuls mit der Atmung. Ha und ach, ist herrlich, ein herrlicher Buchstabe.
Halleluja, ja, es passt ja.
Halleluja, also herrlich. Halleluja. Herrlich. Genau. Ja, weißt du, und so habe ich mich dann da so rangearbeitet. Ne? Aber ich weiß, dass damals schon, apropos Bühne, Menschen in dieser Stottertherapie waren, die ich bewundert habe, die viel mehr gestottert haben, die aber viel mutiger waren, weil mein Riesenproblem war ja auch noch die Angststörung parallel. Ne? Die hatten natürlich das alles so quasi gekillt, dass ich noch daran mehr arbeiten konnte. Und da waren Leute, die haben einfach vor sich hingestottert, waren auf Bühnen, waren Redner. Ja, ich dachte, scheiße, ne? Ich bewundere die Menschen. Ich kann es, es geht nicht, ne? Es geht nicht. Und ich will ja, wie gesagt, auf die Bühne zurück, ne? Wir haben ja angefangen mit, ich wollte als Kind auf die Bühne. Ich habe ja sogar so verrückte Sachen gemacht, wie ich spiele mit zwei Blockflöten parallel und spiele zweistimmig. Also ich konnte zweistimmig mit zwei Blockflöten spielen, parallel. Solche verrückten Sachen habe ich gemacht, nur um irgendwie auf die Bühne zu gehen, um zu sagen, guck mal, ne, ich kann hier was Schönes. Ich kann was Besonderes, so, weißt du? Also das habe ich als Kind alles gemacht.
Wie schön, dass wir uns kennengelernt haben. Und dass mein Podcast die Bühne heißt. Bühne frei.
Ja, total. Also wirklich, ne? Aber den Weg zurück auf die Bühne, das hat noch ein paar Jahre gedauert, ne?
Ich würde gerne genau jetzt einsteigen beim Thema.
Wie bist du denn warum bist du denn auf die Bühne gegangen und wie hast du es geschafft, ne?
Ja. Wie kam dann, also vor der Therapie, nach der Therapie, wer hat dich auf die Bühne geschubst? Oder war das der Moment, als deine Mama verstarb?
Ganz genau. Das war der Moment, als die Mama verstarb. Also ich hatte vorher auch schon als Sängerin, ich hatte auch ein Duo, ein Trio. Also ich war auf der Bühne als Musikerin, als Sängerin schon, ja. Aber da habe ich natürlich, wie gesagt, singen kein Problem, mache ich. Aber da habe ich jetzt nicht gerade so viel geredet zwischen den Liedern, ne? Weil wir waren ja, ich bin nie alleine gegangen. Verstehen. Da war entweder noch mein Gitarrist, mein Duosänger, mein Trio, ja, zwei andere Frauen. Da kannst du dich noch verstecken, ne? Da musst du nicht sprechen. Ja, du musst auch nicht moderieren. Ganz einfach nur singen. Und genau. Aber dann habe ich natürlich gedacht, Petra, es wäre auch so schön, wenn du mit deinem Thema, nämlich Mut zu haben, ne, Menschen zu motivieren, daran zu arbeiten, ja, weil ich kenne mich mit Ängsten wirklich gut aus. Das wollte ich so gerne auf die Bühne bringen. Das wollte ich gerne, ja, darüber sprechen. Ja, es war mal wieder ein kleiner Ruck. Genau, Mama war verstorben gerade. Es war Corona, das muss man auch noch sagen. Das war ein wichtiger Faktor daran. Und dann weiß ich noch, dass meine Tochter irgendwie kam und sagte, guck mal, Voice of Germany. Ich habe es immer gern geguckt, ich liebe es. Ne? Ich hätte mich niemals getraut, dahin zu gehen. Nicht wegen dem Singen, aber da musst du halt auch sprechen.
Auch vor der Kamera.
Und
noch. Ja, genau.
Vor der Kamera sprechen, Interviews führen. Ach du weißt doch. Und auch, ich bin auch kein Wettbewerbstyp. Du musst ja dann diese Castings machen. Da habe ich gedacht, nee, das bringe ich nicht. Ne? Ich schaffe das nicht. Und dann zeigte meine Tochter mir, aber guck mal, hier kann man jetzt nur, brauchst nur ein Video hochladen. Wegen Corona war nämlich alles anders und es lief alles online. Da lad ein Video hoch. Naja, habe ich gedacht, okay, laden wir ins Video hoch, aber es wird sowieso nicht weitergehen, ne? Mein Gott, tut ja nicht viel, lade ich mal ein Video hoch, ne? Ich weiß gar nicht mehr, welches Lied ich hochgeladen habe, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, okay, das Video war hochgeladen und ich glaube, ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert? Lange, vielleicht 8 Wochen, kam eine E-Mail, herzlichen Glückwunsch, du bist in der letzten Vorrunde, wir laden dich nach Berlin ein. Und wir möchten mit dir Interviews führen. Ich dachte, ach du Scheiße.
Ja.
Ach du Scheiße. Ja. Ja, genau, ne? Ich habe in dem Moment schon gedacht, nee, mach ich nicht.
Da warst du aber noch nicht in der Therapie oder warst du da schon in der Therapie?
Doch, da war ich Therapie, habe ich alles gemacht. Also ich war durchtherapiert, ja.
Okay.
Also Verhaltenstherapie gemacht, Atemtherapie gemacht, Logopädie gemacht. Ich war eigentlich perfekt vorbereitet für den Moment. Ne? Ich hatte alle Therapien erledigt, ja, und mir ging es auch gut. Und ich hatte ein gutes Leben, weißt du, also ich hätte jetzt nicht den Schritt auf die Bühne machen müssen, ne? Es wäre ja ein okayes Leben gewesen, ne? Aber nur okay, so. Sagen wir mal 2-, ist auch schon gut, ne?
Ja, ist auch schon okay, genau, okay.
Genau, ne, ist auch okay, ist okay. Es okay war es, ne?
Ach, cool.
Aber natürlich war da dieser Traum, weißt du, der Traum kam wieder. Und diese einmalige Chance, die ich ja jetzt bekomme, Und da habe ich wirklich gespürt, auch wieder, wie die Mama so zu mir gesprochen hat. Weißt du, wie die Mama sagte, Petra, ne, du möchtest das. Ich weiß es so. Und sie hat mir auch diesen Step, diesen Impuls gegeben, auch mit dem Trauergesang. Ne? Das ging ja gerade los auch, ne, dass ich schon auf Trauerfeiern gesungen hatte. Da habe ich gedacht, okay, aber wenn, dann gehe ich da als Trauersängerin hin mit meinem Thema Trauer und Mut. Wenn die das nicht wollen, dann mache ich das nicht. So, das war meine Voraussetzung.
Eigentlich totale verrückte Idee fürs Fernsehen, wo man eigentlich Unterhaltung haben möchte, nicht wahr?
Ganz genau, ne? Ja, also ich habe auch gedacht, vielleicht sagen sie ja nein, dann bin ich raus, ne? Ja,
verstehe, jetzt komme ich daher und du trauern mal ein bisschen. Ja, okay.
Ja, genau, ne?
Ist ja interessant.
Und erzähle denen auch so richtig von meinen Ängsten. Ich habe gedacht, Petra, ich habe gedacht, ey, ist doch geil, dann kannst du es direkt allen sagen, dann musst du nicht, ja, ne? Ja. So, das ist doch mega.
Dann
okay.
Dann kam endlich auch mein Mann.
Dann weiß es, ja genau, dann wissen es wirklich alle, meine Güte, ne? Ne? So. Also so. Und dann, waren die ersten Interviews mit den Redakteuren, alles per Zoom, habe ich immer meine Geschichte erzählt. Mhm. Und was ist passiert? Ich habe Tränen gesehen in den Augen von den Redakteuren. Mhm. Und es waren ganz, ganz berührende, ganz wundervolle Gespräche. Ich habe gemerkt, wie es mich befreit, darüber zu sprechen. Ich habe gemerkt, guck mal, der andere guckt nicht doof, sondern der ist berührt, der fühlt mit, der ist sogar dankbar, dass ich das sage. Und ich hatte, glaube ich, 3 Gespräche mit verschiedenen Redakteuren und die haben gesagt, Petra, es wäre toll, wir würden das gerne so, wie du das möchtest, ins Fernsehen bringen. Ja, man muss natürlich noch diese Gesangsgeschichte noch überstehen in dieser letzten Runde, aber wir würden uns schon mal als Redakteure sehr freuen, wenn du das machst. Okay, dann habe ich gesagt, okay, die möchten das wirklich, dass ich das mache, ne? Und dann bin ich nach Berlin gefahren. Dann habe ich da noch, das ist so eine Vorrunde, die man noch nicht im Fernsehen sieht, da habe ich 3 Lieder gesungen. Und ein Lied da war davon, was ein sehr wichtiges Lied für mich war, das ist im Original von Alexa Feser, das heißt Mut. Und es ist ein sehr schwieriges, bisschen sperriges Lied, nicht gerade geeignet für ein Casting, aber mein Lied, weißt du, mein Lied. Und ich habe diese Vorrunde auch noch überstanden und dann hieß es, okay, du kannst auf die Bühne. Du kannst auf die Bühne.
Und die prominenten Coaches, die greifen erst in der letzten Runde, glaube ich, ne?
Also die
gibt es vorher gar nicht, okay.
Ah, ja. Genau, die gibt es vorher nicht. Das sind ganz wunderbare, tolle Menschen da. Also ich kann das nur in höchsten Tönen loben, weil man da sehr wertschätzend behandelt wird. Mhm. Ja. Mhm. Und dann, haben die selber auch vorgeschlagen, es wäre toll, wenn du das Lied Mut singst. Ich dachte, okay, es ist jetzt nicht so das Castinglied und niemand kennt das und es wird jetzt nicht unbedingt ein Lied sein, um jetzt weiterzukommen, um an die Spitze zu kommen, weißt du? Mhm. Aber weißt du, das war mir ja ganz egal, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte diesen Auftritt für mich, für meine Angst, für die Mama, für alles. Es war für mich so viel mehr, weißt du? Für das Thema vor allen Dingen, für dass ich meine Geschichte erzählen darf. Das war mein Wunsch. Ich habe eine Bühne. Das haben die auch gesagt, komm, du hast Sendezeit, nutze sie. Also das haben die uns allen gesagt, ne? Dass man das nutzen soll. Und dann habe ich entschieden, ich singe das Lied. Ja. Ich hatte solche Angst vor. Mhm. Aber ich dachte immer, das Lied ist ja meine Therapie. Also es geht um Mut zu haben. Ne? Mhm. Es geht auch in dem Lied darum, seine Ängste zu zeigen. Ja, da ist so eine Zeile, wo man sagt, ne, ich stehe hier auf der Bühne, ja, ich entkleide mein Herz für euch. Ne? Ich habe richtig Angst, aber ne, ich mache das jetzt so. Also das war einfach mein Lied und ich hatte nur Angst, dass ich da irgendwie bei weinen muss, weißt du, oder also es war krass. Und ich hatte wahnsinnige Angst danach, auch zu sprechen natürlich zum ersten Mal auf so einer Bühne, wo ich ja wusste, da gucken ja Millionen Leute zu, zufällig, ne? Okay, Petra, wenn dann die größte Bühne, ne? Was soll's? Dann haben wir so alle, schon mal erledigt, ne?
Ja.
Und dann dieser Moment natürlich, bevor du auf die Bühne gehst, das kennen ja alle, da denkst du, oh Gott, warum? Ne? Du kannst jetzt einfach ganz gemütlich zu Hause sitzen, dann mal auf dem Sofa und so, deinen Hund streicheln. Ne?
Ja.
Aber man will es. Dann ging der Vorhang auf, ich gehe da draußen hin, ich sehe ja zum ersten Mal auch die Bühne, die Menschen, die Band, alles so. Und dann singe ich das Lied. Und es war ein wundervoller, warmer Moment dabei. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und ja, und dann weiß ich noch, dass Sarah Connor sagte, wie geht's dir? Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, mir geht's sehr, sehr gut. Weil man muss sagen, es hatte sich keiner umgedreht. Mhm. Ja? genau. Aber das siehst du in dem Moment erstmal nicht, du guckst da gar nicht hin. Und dann sagte sie, und ich war nur so glücklich in dem Moment. Mir war das, also war mir gar nicht wichtig, ne? Weil mein Ziel war ja ein ganz anderes. Mhm. Und dann sagte sie, wie geht's dir? Und ich so, mir geht's sehr gut. Und ich sage, und ich freue mich so, dass ich jetzt hier meine Geschichte erzählen kann. War natürlich ein guter Move. Ja, weil daraufhin ja. sagte sie, erzähl doch mal, ne?
Deine Geschichte.
Ja, ne?
Na klar.
Ja, und dann habe ich das alles erzählt vom Hospiz, dass ich im Hospiz Menschen begleite, auf ihrem letzten Weg begleite. Ne? Und es wurde alles, also ich hatte ganz wirklich in Ruhe und viel Zeit und die waren so wertschätzend und die haben gesagt, Petra, der Johannes Oerding sagte, das ist das, was du machst, das ist die größte Bühne und die könnte ich nicht. Ich werde oft gefragt, ob ich Menschen für Menschen singen darf, könnte bei Beerdigung. Ich kann das nicht. Mhm. Ja? Und alle sagten das. Und dann habe ich gemerkt, krass, ich habe eigentlich eine viel schönere, wichtigere Bühne als diese hier. Ja, das sagten die dann auch. Du gehörst also hier gar nicht hin. Also es ist schön, dass du da warst und wir sind dir dankbar, dass du hier bist. Ja, und der Johannes sagte, du hast mir so geholfen mit meinen eigenen Ängsten. Die haben sich alle bei mir bedankt. Ja, aber sie sagen, krass, aber deine Bühne ist ja eine viel wertvollere und das macht das weiter. Ne? Und das war ja, also mein Gott, was Schöneres kann man ja dann praktisch nicht hören in dem Moment. Ne? Mhm. Ja, und das war dann sozusagen der Weg auf die Bühne, ne, für mich, der mir natürlich auch dann weitere Türen geöffnet hat, weil dann, ja, kam der WDR zu mir und ich habe ihm viele Interviews gegeben und gebe mittlerweile auch Workshops und mache einfach Menschen Mut überall, wo ich gerufen werde, ja, mit meinen Worten, mit meiner Musik. Jetzt darf ich das, aber auf meine Art und Weise. Mhm.
Ja, dass die andere Bühne hätte dich vielleicht, so groß sie auch war, hätte sie sich in deinem Wirken vielleicht eingeschränkt. Ja,
ja, total. Ja, wirklich eine, nein, das hätte nicht gepasst. Ich hätte mich da auch im Wettbewerb weiter nicht wohlgefühlt. Mhm, also das wäre nicht gut für mich gewesen, weißt du? Also ich hatte diese Bühne, man hat mir diese Bühne gegeben. Es war eine Win-Win-Situation. Ich habe die Sendung auch natürlich damit sehr wertvoll gemacht. Das haben ja auch Tausende von Menschen geschrieben. Es hat, weil die Menschen mussten das hören, weil viele wissen auch heute noch nicht, dass es erlaubt ist, eine Live-Sängerin einfach ins Hospiz zu holen, auf die Beerdigung zu holen, dass ich am Grab singe, das war denen nicht bewusst und ich habe mir das auch einfach so ausgedacht. Ich habe gesagt, ich singe jetzt einfach hier am Grab. Mhm. Ne? Also es war einfach vor 5 Jahren noch überhaupt nicht so bekannt. Danach haben jetzt auch viele auch teilweise mich angeschrieben, gesagt, Mensch Petra, kannst du mir da weiter, ich würde das auch gerne machen, ne? Kannst du mir da helfen? Mhm. Ne? Was muss ich da mitbringen? Jetzt machen das auch ein paar andere noch, aber damals war das wirklich so gefühlt so der Anfang überhaupt von dem Thema, das zu machen, ne? Also, ja, viele Bestatter fanden das auch gar nicht gut, ne? Ich kann dir nur sagen, haben sich nicht alle über mich gefreut. Verstehe. Ja, also die dachten außerhalb so, okay, was will diese, ja, absolut, die dachten, was will diese Frau jetzt hier? Ne? Wir haben doch hier unseren CD-Player, das reicht doch. Weißt du, ist ja auch eine Art von der Konkurrenz, die ich da plötzlich anbringe, wo ich mich ja gar nicht so gefühlt habe, ne? Mhm. Ich wollte ja nur den Menschen etwas Trost spenden damit und die haben mich ja gebucht, also die Menschen möchten mich ja dabei haben. Ne? Mhm. Aber es hat nicht alle erfreut, das muss man so sagen. Ne? Aber ich habe dann natürlich gekämpft auch für die Menschen, ne? Und gesagt, nein, also ich bin hier gewünscht und ich möchte hier sein. Mhm. Ne? Auch wenn dir das jetzt hier nicht gefällt. Mhm. Ja.
Ja. Mir fällt dann gerade so eine Frage ein. Du hast dann ja schon in deinem Alltag viel mit Tod, Trauer, traurigen Menschen zu tun.
Ja.
Ist das auch damit eine gute Vorbereitung für dein eigenes Älterwerden und vielleicht irgendwann den Tod? Also beschäftigst du dich bewusst damit oder ist das auch eher so eine Verdrängung? Also die anderen sind dran, nein. Und dann ich.
Ja, nein. Das klappt nicht mehr. Also wenn du Trauerbegleiter bist, Trauersängerin bist, dann wirst du jeden Tag damit konfrontiert. Du siehst den Tod jeden Tag, du hörst jeden Tag vom Tod. Da sagen auch manche Menschen zu mir, Petra, wie kannst du das nur machen? So macht dich das nicht jeden Tag traurig, ne? Oder erinnert dich das nicht jeden Tag auch genau an deinen eigenen Tod? Aber ich kann da nur sagen, also guck mich an, sehe ich jetzt besonders traurig aus oder so? Dann sagen sie, nee, eigentlich nicht. Du siehst eigentlich sehr, du hast so eine total positive Art, sagen die immer, so eine, also ne, bist eigentlich das Gegenteil von traurig. Mhm. Und dann sage ich, ja, guck mal, siehst, genau das ist der Grund, ne? Mhm. Weil mir jeden Tag, ich mir jeden Tag bewusst mache, dass es jeden Tag zu Ende sein kann, ja. Dadurch lebe ich mein Leben viel bewusster, viel intensiver. Ich bin wirklich dankbarer, fröhlicher, glücklicher seitdem, ja. Ich habe auch wirklich keine Angst mehr vor meinem Tod, weil ich ja sehe, erstens für mich habe ich oft genug gesehen, dass es nach dem Tod für mich weitergeht. Ich habe das einfach oft gespürt in den vielen, vielen Begegnungen, die ich gehabt habe. Es macht mir also wirklich keine Angst. Also ja, es ist einfach nur so, dass wir wirklich den Körper da lassen, ne? Den lassen wir hier, aber ne, das, was uns ausmacht, das ist noch da und das vergeht nicht. Das ist eine Energie. Energie kann nicht verloren gehen, sage ich immer. Ne? Das weiß schon die Physik. Also es ist wissenschaftlich einfach klar, Energie geht nicht verloren. Und nein, also es macht mich wirklich noch viel, viel glücklicher und dankbarer. Und dass ich auch so viele Menschen da begleiten darf, es macht mich unglaublich glücklich, muss ich sagen, zu sehen, dass ich denen helfen kann. Ja, also dass ich denen auch ein bisschen die Angst nehmen kann, sie begleiten kann. Und der Tod, weißt du, das ist ein Wort. Also ich sage immer, ich habe mal so einen, in meinem Blog habe ich einen Brief an den Tod oder an die Trauer geschrieben. Okay. Und habe gesagt, vielleicht können wir auch Freunde werden. Mhm. Ne? Weil im Grunde möchte uns ja der Tod nichts Böses. Ja, der ist sehr, also ich habe dir nochmal gezeichnet als so ein kleines, eher niedliches Etwas. Mhm. weil für mich ist das kein Monster. Ja, das ist, er hat nun mal den Job, ja, so stelle ich mir das, ich sehe immer Bilder, ne? Also der hat jetzt diesen Job. Wem würdest du diesen Job geben? Mhm. Das gibst du deinem besten Freund, ja? Weil, ich bitte dich, wer will denn so einen Job haben, Menschen hier abzurufen, ja? Denen das Leben zu nehmen. Das ist kein toller Job. So stelle ich mir das vor. Das gibst du einem Menschen, ja, dem du vertraust und der eigentlich dein Freund ist, ne? Und so sehe ich den Tod auch. Also, der möchte dir nichts Böses, der begleitet dich, ja? Wenn du geboren wirst, dann unterschreibst du einen Vertrag, nämlich, dass du irgendwann auch wieder gehen musst. Das ist nun mal so. Und dieser Tod, ja, wenn du den dir so verkörperst, vorstellst, so als Begleiter, Lebensbegleiter, er begleitet dich vom Tag 1 an. So. Und ich habe das Gefühl, ich gehe mit dem so Hand in Hand hier durch die Welt. Ja, und er ist mein Freund. Und irgendwann wird er mich rufen, aber jetzt noch lange nicht. Das weiß ich. Ne? Und ich weiß, ich habe noch so viel zu erledigen hier, dass, ne, jetzt ist noch nicht so weit, ne? Aber wenn es soweit ist, warum auch immer, ne, dann kann man es annehmen so und dann sagen, okay, aber dann bitte mach so, dass es wirklich für mich angenehm ist. Ja, also ich gehe ohne Kampf mit ihm mit, weißt du? Also Menschen, ich habe es oft auch im Hospiz erlebt, die kämpfen sehr. Ja, meine Mutter zum Beispiel konnte jetzt mit ihm Hand in Hand gehen, ne? Das war das Beispiel, genau. Aber es viele, viele Menschen kämpfen dagegen. Ich verstehe das, ne? Die können nicht loslassen, die haben Angst. Und dann ist es auch ein Kampf, so, ja. Aber da können eben Menschen helfen dabei, ja, eben in dem Sinne Menschen, die im Hospiz arbeiten, aber eben auch Trauerbegleiter, Sterbebegleiter. Da gibt es ja wundervolle Menschen, die dir helfen, diesen Weg zu gehen, sage ich jetzt mal, über diese Brücke der Angst, ne, in ein Land, was wir nicht kennen und wo Menschen einfach Angst haben, hinüberzugleiten sozusagen. Ne. Und dabei kann natürlich auch die Musik helfen. Ne. Ich gebe ja auch Workshops, wo ich darüber rede, wie wichtig diese Musik am Lebensende nämlich ist, weil ich das auch schon selber erlebt habe im Hospiz, wenn ich Menschen mit meiner Stimme begleite, wenn ich dem also ihre Lieblingslieder vorsinge, ihre Lebenslieder vorsinge. Da ist zum Beispiel eben auch eine Dame gewesen kürzlich, die dann dabei bei dem Lied verstorben ist. Ja, und zwar war das Lied Für dich soll es rote Rosen regnen, na, von der Hildegard Knef. Ein wunderschönes Lied, was ich sehr gerne singe. Und das war ihr Lieblingslied. Und dann, ja, konnte sie bei diesem Lied loslassen. Also, oh, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Also, schöner geht es ja nicht. Aber sie hatte davor auch eine Woche lang sehr gekämpft mit sich. Ja. Und so kann auch ich als Mensch, also wir alle können da auch Begleiter sein. Ne? Ja, und es ist einfach für mich so die schönste Aufgabe, die man haben kann. Also auch, sage ich mal, für mich immer die schönste Bühne. Ne? Also, denn da stelle ich mich ja auch hin und sage, ich singe jetzt für dich, nur für dich. Ja? Und das ist eine kleine Bühne, ja, aber es ist auch eine Bühne und eine Präsentation und nur für dich jetzt, ne? Also ich singe auch, wenn nur ein Mensch da steht, ja. Es kommt ja nicht auf die Masse an. Darauf kommt es überhaupt gar nicht an. Mhm. Ne? Aber zu sagen, ich bin jetzt hier nur für dich, ne? Und singe dir dein Lied. Also das ist für die Menschen was ganz Besonderes. So.
Und durch dein Wirken entabulisierst du ja auch. Also das eine ist ja die Trauerbewältigung und die Hilfestellung der Betroffenen und der Sterbenden. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst, also zum ersten Mal bei ProSieben, oder war das Vox? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Oh Gott, Vox, ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, schon, sorry.
Ist ja nicht schlimm.
Und die wechseln sich immer ab, glaube ich.
Ja, genau, ich meine, genau. Und dann auch auf deinem Social-Media-Kanal, der sehr gewachsen ist und groß geworden ist. Das bedeutet,
ja,
du hast ja sicherlich nicht nur Menschen da, Follower, die tatsächlich mit Trauer zu tun haben. Und das nächste Thema oder ein wichtiges Thema für dich ist das Thema Mut machen. Vielleicht
genau.
Machen wir damit den Bogen zum unserem Trosttiger, weil der
genau,
Tiger
genau.
Ist ja auch so ein mutiges Tier. Hat das damit was zu tun? Oder wie kommst du auf Tiger? Wobei du hast ja gesagt, ich weiß gar nicht.
Das war ja dieser magische Moment. Mhm, genau, mhm. Wirklich. Ich glaube mir, also ich habe mir das nicht bewusst ausgedacht, sondern es war einfach da, ein Wort in meinem Ohr. Mhm. Und ich habe quasi diesem Trosttiger Leben eingehaucht. Ja, ich habe, wie gesagt, den zum Leben erweckt mit schönen Geschichten, mit einem Kinderbuch, was ich mit meiner Tochter geschrieben habe, wo wir Mut machen, als Familie über das Thema Tod zu sprechen. In dem Falle stirbt die Oma. Also wir haben da ein bisschen unsere Geschichte aufgeschrieben, aber eben auch mit vielen anderen Geschichten, mit einem Ratgeber, den ich gerade schreibe, einen Trostratgeber, um wirklich den Menschen zu helfen, weil wir kriegen absolut jeden Tag mehrere Nachrichten von Familien, aber auch von Schulen, von Grundschulen, von Kindergärten. Ne, wir brauchen da irgendwie Hilfe. Kannst du uns sagen, ne, wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir darüber sprechen mit dem Kind? Das ist ein riesiges Thema. Und da mache ich den Eltern einfach Mut, ja, den Erziehern, den Pädagogen, den Betreuern. Ich möchte wirklich allen Mut machen. Pass auf, wir müssen, es wäre wirklich wichtig, die Kinder mitzunehmen, mit den Kindern zu sprechen, weil wenn die nämlich schon gut mit dem Thema aufwachsen, dann werden sie auch später weniger Probleme damit haben, ne? Und ich bin mir auch sicher, dass wenn wir das in unser Leben lassen, ne, wenn wir da uns wirklich trauen, dann wird das, ja, ich glaube, dann kann auch die Welt friedlicher werden, ja, also, weil, weißt du, dieses Abspalten von diesen Gefühlen, ne, die führt ja auch dazu, dass wir zum Beispiel Wut bekommen. Eine unterdrückte Trauer kann in einer riesigen Wut enden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass im Moment sehr viele Menschen sehr wütend sind. Mhm. Und dann denke ich immer, Mensch, eigentlich steckt die Trauer dahinter, ne? Dahinter zu gucken mal, ja? Weil wir lehnen oft Menschen ab, die so laut sind, ne? Die sagen, Mensch, ne, der ist, kommt mir hier zu laut daher, ne? Warum ist der so wütend, ne? Warum sind Kinder so wütend, ne? Und dann wird Gegendruck aufgebaut, was nicht für mich nicht das Richtige ist, ne? Sondern zu fragen, warum bist du so wütend, worüber bist du traurig? Mhm. Diese Frage zu stellen.
Verstehe.
Ja, und deswegen ist diese Trauer, hat nicht nur mit Tod zu tun. Die Trauer betrifft wirklich ganz viele andere Bereiche, ne? Und wenn wir da rangehen, dann können wir wirklich so viel auch heilen, ne? Also das ist einfach ein heilsamer Prozess, der diese Wunden, die wir haben, auch dann schließen kann, ne? Weil wir tragen ja alle wirklich viele Wunden so mit uns herum, ne?
Interessanter Gedanke, genau, übertragbar auf die Gesellschaft, auf die heutige Situation. Ich würde, glaube ich, die Angst noch ergänzen um die Trauer, wenn wir jetzt da beschreiben wollten, analysieren wollten, gelingt uns eh nicht, aber wenn wir das versuchen zu beschreiben, was gerade so passiert, dann ist es vielleicht die Angst vor der Zukunft, vor der Ungewissheit. Und das ist ja beim Tod genauso, das ist ja parallel, ne? Also du weißt ja
alles,
du weißt ja nicht, und das Verdrängen und sich gar keine Gedanken darum zu machen, und nur über andere zu schimpfen, die vielleicht für irgendwas zuständig sind oder es nicht so erfüllen, wie wir das wollen, bringt es nichts. Vielleicht das nicht verdrängen, sondern was würdest du empfehlen, wenn wir schon bei gesellschaftspolitischen Themen sind? Vielleicht
genau,
da
genau.
Kurz,
also
das ist vielleicht super interessant, weil wir da wirklich einfach mal darüber sprechen könnten,
Wie siehst du das? Also zusammengefasst, jetzt mein Gedanke wäre, ja. wir haben Angst, wir haben Trauer, wir haben Angst vor der Zukunft, gleich, wie gesagt, parallel wie auch vor dem Tod. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir haben Verlustängste, ne, das zu verlieren, was wir haben und genau. nicht mehr das behalten zu können, also Thema Habgut. Ja, wie geht man damit um oder was passiert da gerade und was sind deine Gedanken dazu?
Mhm. Ja, also das ist ein Thema, was mich jetzt schon länger beschäftigt, weil ich einfach gelernt habe und auch gespürt habe, okay, was passiert eigentlich, wenn wir nämlich diese Ängste unterdrücken, wenn wir die nicht zeigen können, nicht aussprechen dürfen, wenn wir auch unsere Trauer, ja, über diesen Zustand, dass wir zum Beispiel einfach unseren Lebenstraum verlieren, ne? Also Trauer jetzt nicht an Tod gekoppelt, sondern okay, ich bin traurig, weil ich, ne, entweder ja Menschen verloren habe, aber wenn ich vielleicht auch meine Zukunft verloren habe, ne? Mhm. Ja, so, ja. Und so kannst du das auf die Gesellschaft übertragen. Und das ist eine gesellschaftliche Trauer. Ja, also wir haben eigentlich gemeinsam, und das ist eigentlich was uns ja so wundervoll verbinden könnte, eine Angst, was zu verlieren, was wir hatten. Und für viele Menschen auch das Gefühl, ich werde das nie wieder erreichen oder ich werde das gar nicht erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist eine riesen Trauer, ein riesen Verlustgefühl. Ne? Mhm. Und ich weiß eben aufgrund meiner Trauerbegleitung, Ausbildung auch und auch meine Erfahrung, dass wenn wir dieses Gefühl sozusagen nicht zeigen können, ne? Also wenn wir ja das nur spüren selber, aber wir haben das Gefühl, es will aber niemand hören, ja? Es will gar keiner hören, wie ich mich fühle. Mhm. Dann verstärkt sich das, dann transformiert sich diese Angst und diese Trauer in eine Riesenwut, die wir ja überall sehen. Aber auch nicht nur Wut, sondern bei manchen trägt sich nach außen und bei den anderen wiederum geht es nach innen. Und es gibt viele, die eine Art Trauerdepression entwickeln, ja, weil es gibt tatsächlich auch eine Depression, die aufgrund von einer unverarbeiteten Trauer in eine Depression rutscht. Und auch das sehen wir. Wir sehen beide Fälle, was passiert, wenn dieses Gefühl nicht gesehen wird, ja. Mhm. Und es wäre einfach so wichtig, weil natürlich, wir können jetzt diese ganzen Probleme nicht zack so lösen, ja. Und ich kann auch diese Menschen nicht ein Versprechen machen, was viele machen. Ja, alles wird morgen besser, ja. Das können wir, das ist nicht möglich, ne. Wir können uns bemühen, aber das ist, ne, wir können das nicht für morgen und übermorgen versprechen. Die Heilung entsteht ja nicht dadurch, dass das Problem gelöst wird, ja. Wir können auch die Angst nicht mal eben so wegnehmen. Ja, ich habe das ja jahrelang nur mitgemacht, ne, und er selbst erlebt. Ne. Aber wenn man jetzt mal guckt von mir aus, meine Heilung entstand ja dadurch, dass ich es endlich sagen konnte, dass ich der Trauer, sage ich immer, und der Angst eine Heimat gegeben habe, einen Ort gegeben habe, wo sie sein darf. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass viele diesen Ort nicht kennen, nicht wissen, wo können sie das sagen, wo können sie dieses Gefühl ausdrücken und wo vor allen Dingen werden sie gehört, ne? Weil es will ja einfach keiner hören, ne? Es ist das Problem, ne? Also entweder, weißt du, jetzt allein im Freundeskreis, fang mal klein an, ne? Mhm, da ist, dann sagt vielleicht jemand, boah, ganz ehrlich, das hast du jetzt schon 10-mal gesagt, ich kann mir das von dir nicht mehr anhören, so, ja? Viele Trauernde haben das auch, ne? Die sagen, die erleben alle, das erlebe ich ganz oft, jetzt ist aber mal gut, jetzt reicht's doch mal, jetzt reißt sich doch mal zusammen. Ne, so schlimm ist es doch nicht. Ne? Aber das ist nicht gut. Für den Menschen ist es so. Und Trauer hat keine, oder auch Angst, es hat keine Dauer. Ja, es heißt ja nicht, okay, die läuft ein Jahr und dann bist du durch. Nein, so ist es nicht. Ja? Mhm. Sondern sie bleibt solange sie eben noch nicht angeschaut wurde, mhm. ne? Noch nicht ausgedrückt wurde. So, und deswegen müssen wir auch ein bisschen Geduld miteinander haben, ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Verständnis füreinander. Das wäre ja schon mal ein Riesenschritt. Nicht immer direkt mit der Keule zu kommen, ne? Mhm. Sondern wirklich zu sagen, ja, ne, ich habe Angst vor der Zukunft, ich empfinde das und das. Und dann könnte der Gegenüber vielleicht sagen, okay, es tut mir wirklich leid oder ne, ich habe da auch keine Lösung für dich, ne, aber danke, dass du mir das so offen sagst. Und ich habe, ja, vielleicht nicht genau diese Angst, aber guck mal, ich habe diese Angst. Meine Angst sieht ein bisschen anders aus und ich zeige dir das und wir zeigen uns unsere Ängste. Das macht so viel mit uns. Mhm. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass da ein Riesenloch entstanden ist, also bezüglich Empathie, ne? auch mit Menschen, wo wir sagen, die lehnen wir jetzt einfach mal grundsätzlich ab. Ja? Mhm. Wir möchten mit denen gar nicht mehr sprechen.
Ja, ja.
Ne?
Oder
ist vielleicht nicht der richtige.
Oder Gegenpole aufmachen. Ne?
Also, ja, ganz genau. Ne? So, und dann wird und dann, nur Hass auf Hass und Wut auf Wut. Und wo soll das denn hinführen?
Ja.
Ne? Ich habe mich als Kind immer schon gefragt, wozu sind Kriege da? Das Lied von Udo Lindenberg, ne? War ja eins meiner Lieblingslieder. Ne? Ich bin auch als Kind schon, weißt du, Ostermärsche gelaufen und so weiter, weil ich das gar nicht verstanden habe.
Mhm.
Also so ganz naiv, da können wir auch von Kindern ja so viel lernen. Ne?
Mhm.
Warum? Also warum machen die das? Also verstehe ich gar nicht. Also warum gibt es denn, töten die sich? Zu welchem Ziel? Also was ist denn das Ziel, ein Land zu erobern? Ich habe das nie verstanden. Ne?
Mhm.
Weil, guck mal, es ist doch unsere Erde. Also wir sind doch wie so eine Menschenfamilie.
Mhm.
Und wir teilen uns jetzt den Planeten auf. Ist doch für alle genug Platz da? Mal ganz naiv gesagt. Und das Gefühl hat sich auch nicht verändert bei mir. Ich verstehe es immer noch nicht, weißt du, außer dass es leider Menschen gibt, ne, die, ich sag mal, vielleicht als Kind nicht genug geliebt wurden, ja, eine riesen Wut entwickelt haben und ein Hass auf Menschen, ja.
Mhm.
Also, und leider damit aber andere mitreißen, ja.
Also ich fühle mich da absolut auch zu Hause mit diesen Gedanken, weil ich auch immer diejenige war, irgendwie, die ein bisschen vermittelt hat und versucht, Brücken zu bauen und zwischen zwei Gruppen, sei es alt und jung, sei es, sagen wir mal, Immigranten und Nicht-Migranten, sei es Frauen, Männer, und ich fühle mich da auch irgendwie auch dafür verantwortlich. Ich finde, wenn man das so in sich trägt, sollte man die Verantwortung dann auch, also bewusst dann vielleicht Verantwortung auch übernehmen. Und tatsächlich gelingt mir das immer weniger, weil die Zeit so ist, wie sie ist. Ne? So, weil diese zwei Fronten, jetzt nehmen wir nur unser Land und unsere Gesellschaft und unsere Themen, unabhängig von den Kriegen im Osten oder wo auch immer. Und das gelingt mir tatsächlich immer weniger, weil ich immer weniger auch Argumente finde, um Menschen zusammenzuführen. Das ist tatsächlich sehr, sehr momentan. Also ich bin auf gar keinen Fall jemand, der schwarz malt. Ich bin auch immer voller Hoffnung und frage mich immer, warum das alles. Und dann gleichzeitig überlege ich mir, okay, auf Menschen wie dir lasten dann natürlich auch viel Verantwortung lastet dann auf deinen Schultern, um das alles zu lösen oder zu wuppen, mehr oder weniger. Ne? Also da gibt es ja sicherlich viele Menschen, die das tun, vielleicht auch unbewusst. Aber gerade dann, wenn man es bewusst tut und sich auf den Weg macht und sagt, so, jetzt gibt es die linke Gruppe und die rechte Gruppe.
Ja,
und die haben
natürlich
Angst und die anderen haben auch Angst. Und die haben Trauer, die haben auch Trauer. Und
eigentlich können wir uns
Gefühle
total verbinden.
So,
ja, wir haben das, also es ist bei allen der gleiche Ursprung. Das ist ja so verrückt. Dass sie das nicht verstehen. Also es ist, ne, nur jeder löst es halt auf eine andere Art und Weise sozusagen.
Ganz genau,
ne?
Ganz genau.
Aber ich finde, wenn man das versteht, ne, hilft, also ein Verständnis für etwas, warum jemand etwas tut, hilft mir schon mal.
Mhm.
Ne? Nicht direkt mit so einer totalen, auch gleichzeitig so einer Riesenwut dagegen zu gehen oder so ein Hass, ne? Weil Hass ist ein ganz schön krasses Wort, aber viele hassen ja wirklich. Ne? Sondern erstmal zu gucken, okay, warum eigentlich, ne? Und es ist ja immer ein Mensch hinter jedem Menschen, hinter jeder, also weißt du, auch wenn man denkt, boah, das ist so unmenschlich, was der Mensch tut, ne, das kann man sagen. Also es gibt viele Menschen, die unmenschliche Dinge tun, ne. Aber es ist ja mal ein kleines Baby gewesen. Jeder Mensch ist auf die Welt gekommen. Und es gibt kein Baby, was schon Hass hat, was schon Hass in sich spürt. Das ist unmöglich, ja.
Okay.
Also, wir kommen mit Liebe auf die Welt. So, ne? Und mit einer Neugierde und jetzt, ne? Und dieses, Mensch, mal gucken, was ist ja toll, ne? Was wird mir Schönes passieren? Aber leider passiert dann ganz schnell nicht schöne Dinge diesen Menschen, ne?
Mhm.
Und, ich weiß nicht, irgendwie versuche ich, um das zu verstehen, erstmal diesen Menschen dahinter zu sehen.
Mhm.
Ja, das versuche ich immer. Ja, auch mit den schlimmsten Menschen, die Gräueltaten gemacht haben, ne, so, ne.
Mhm.
Und ja, also mir hilft es einfach, das zu sehen, ne, und zu sehen, Mensch, der ist leider auf eine ganz, ganz, ganz schlechte Fahrbahn geraten, ne.
Mhm. Ja,
und wenn, was wäre denn mit ihm passiert, wenn sein Leben anders
verlaufen wäre? Ja.
Es ist so,
ne.
Na, und klar, wir können die Welt, ein Mensch kann die Welt nicht retten, ja.
Mhm.
Aber es hört sich ja so einfach an, aber ich finde trotzdem, wenn wir erstmal hier anfangen, in der Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Stadt, also von klein nach groß, weißt du, zu gehen. Mhm. Und ich habe hier eine ganz tolle Gemeinde bei uns, wo wir ganz toll Dinge gemeinschaftlich machen und wo man wirklich spürt, wow, das sind Menschen, die, also die wollen das Gleiche. So, das gibt natürlich unglaublich viel Kraft, ne? Und zu sehen, ne, wir müssen gar nicht immer ganz laut sein, um Dinge zu erreichen. Also man kann das auch im Leisen, im Stillen kann man total viel bewegen, so. Mhm. Ne, und das habe ich jetzt auch gemerkt, auch wo wir jetzt in Solingen, ich bin ja aus Solingen und wir hatten ja eben diese Messeattacke hier. Und auch da haben wir ein wundervolles Erlebnis gehabt, denn wir haben danach mit Menschen ein Konzert organisiert hier in der Kirche, in der Stadtkirche, genau da, wo das passiert ist. Direkt eine Woche danach haben wir das auf die Bühne gebracht sozusagen und haben ganz viele Künstler gesucht, ja, aus verschiedenen, also von verschiedenen Nationalitäten. Wir hatten also Türken da, jemand aus Syrien, der, alle haben Musik gemacht. Ich habe auch zwei Lieder dazu beigetragen und, wir haben gesehen, guck mal, wir können hier zusammen auf dieser Bühne sein und diese Bühne teilen und zwar alle von unseren Ängsten sprechen, ne? Und sagen, wir sind Muslime, aber wir lehnen das ab, ne? Also wir möchten ja auch hier nur friedlich leben, ne? Da gibt es halt viele bei uns in Solingen und es war so schön, die ganze Kirche war voll und da konnten wir es zeigen, wir, ne? Wir können hier zusammenstehen, ja, obwohl wir aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen, ganz unterschiedlich aufgewachsen sind, eine andere Religion haben, aber es ist doch egal, also ist doch Platz für, ist doch Platz für alle da. Mhm. Ja, also es war ein ganz toller Moment.
Toll, ganz toll. Ich sitze hier gerade und überlege parallel auch dazu, dass natürlich unsere Social-Media-Welt oder überhaupt die Online-Welt dazu beiträgt, dass ja, dass einfach reißerische Titel mehr geklickt werden als nicht, dass das Wort Hass mehr geklickt wird als Liebe und denke mir gerade, wie, also das ist so ein wertvolles Gespräch mit so vielen wirklich Lebensweisheiten, die uns allen gut täten, auch wenn es nur ein paar sind oder ein paar hundert. Und trotzdem, wenn ich sie Liebe nenne, diese Folge wird sie keiner klicken und bei Hass eher oder wie auch immer. Und
das ja, der Algorithmus darüber, ist leider so.
Da dürfen wir uns tatsächlich auch gerade in Wahlkämpfen vielleicht mal überlegen, was wir uns da eigentlich täglich angucken und warum wir uns das täglich angucken, warum wird es uns eingespielt und wie wir dann doch beeinflussbar sind in vielen Sachen. Ne? Durch diesen sogenannten Algorithmus.
Genau. Total, absolut.
Ja, ja, das ist jetzt einfach nur so ein zusätzlicher Gedanke, weil ich dann, wir sind ja beide online unterwegs und wir bedienen diese Plattformen und das ist auch gut so, weil uns ja Menschen zuhören, beiden. Und trotzdem, genau, und diesen Spagat zu schaffen, zu sagen, ohne Populismus und ohne reißerische Titel, die dann wirklich einfach Sensationsgeilheit auslösen anstatt Frieden, da müssen wir vielleicht mal gemeinsam noch dafür plädieren, dass wir sagen, so, wir nennen diese Folge, wie auch immer wir die nennen, aber Liebe,
wir schauen mal, genau. Absolut, nein, aber du hast total recht, ne? Aber man kann ja immer den Weg daraus zeigen, also weißt du, zum Beispiel aus der Angst in die Heilung oder was kann man dem Hass entgegensetzen oder sowas, also wir können das Wort schon erwähnen, aber immer die Transformation zeigen, immer die Lösung raus zeigen, ne? Also damit man nicht hier im Negativen, im Hass stecken bleibt, in der Angst stecken, in der Trauer stecken bleibt, wir lassen die Leute ja da nicht stehen, also ich finde, ne, man kann alle Themen ansprechen, aber man sollte sie am Ende wirklich auch wieder rausführen und sagen, pass auf, aber es gibt immer einen Weg raus. Also ich bin einfach total sicher, dass es immer einen Weg, wo auch immer rausgeht wieder. Mhm. Ne? Und dass wir das auch nicht aufgeben dürfen, daran zu glauben.
Mhm. Du hast einen steinigen Weg, einen holprigen Weg, aber einen sehr inspirierenden Weg hinter dir mit deinen Angststörungen, Panikattacken. Du hast es geschafft, dich jetzt quasi oder deine Holprigkeiten, deine Problemchen zu leugnen über Jahrzehnte, das ist ja ein Wahnsinn.
Ja, krass, also da verdienst
du wirklich einen riesengroßen Respekt und trotzdem dann auf die Bühne zu gehen bei ProSieben oder Vox, das klären wir dann. Auf der großen Bühne zu stehen
und
mit Sarah Connor zu sprechen.
Und ProSieben.
Ja, genau. Und jetzt bin ich sehr glücklich und dankbar für dieses tolle Gespräch, liebe Petra.
Ich danke dir auch.
Petra, ja, das war sehr schön. Und da waren ganz, ganz viele tolle, wirklich schöne Momente dabei. Also ich bin mir ganz sicher, wir treffen uns nochmal wieder und nehmen noch eine Podcast-Folge auf. Also dazu bist du schon eingeladen nächstes Jahr spätestens, dass wir dann beobachten, was passiert, vielleicht kurz vor oder nach unseren Wahlen, die anstehen, was in der Gesellschaft so passiert, was die Trauerbewältigung macht, wie die Menschen fürs vielleicht doch besser lernen mit Tod umzugehen, wie wir in die Zukunft schauen, mit weniger Gewalt und Kriegen, hoffentlich und unseren Kindern.
Das wünschen wir uns alle.
Und unseren Kindern die Welt etwas anders hinterlassen, als sie gerade zu sein scheint. Vielleicht ist sie auch gar nicht so schlimm, wie wir denken, weil wir, keine Ahnung, auch da wieder der Algorithmus. Weiß es nicht.
Der Fokus, genau.
Der Fokus.
Also wir wissen nicht. Also ich würde mir wünschen, es ist der Fokus. Und was ich mir wünschen würde, die Tagesschau zeigt wirklich nur negative Dinge. Also es ist so. Und auch das habe ich mich immer schon gefragt. Warum haben wir nicht auch eine Tagesschau, die nur gute Dinge zeigt? Weil wir haben genauso viele, passieren parallel ganz wundervolle Dinge. Warum zeigen wir das nicht? Das ist ja der Fokus. Und wenn du schon, weißt du, wenn du schon diesen Blick auf das Negative hast, einfach weil du in diesem Sog bist, und das verstehe ich, das passiert, ne? Und also dann siehst du ja nur noch zusätzlich diese Dinge, die passieren. Wo passieren Unglücke, also weiß, Umweltkatastrophen, Politik, alles, nur Blut, Tränen, Krieg. Ja, ich bitte dich, wie willst du denn, also wir müssen ja auch einen Impuls entwickeln, okay, es geht aber wieder raus, da ist der Weg. Wie willst du denn den Weg sehen, wenn du nur das siehst? Ja, unmöglich. Ich wünsche mir bitte, dass da mehr auch die andere Seite gezeigt wird, dass da auch Plattformen für entstehen, fürs Fernsehen, für die Bühne, ne, dass wir einen Gegenpol haben, weil, sorry, also es ist einfach, es wird einfach nur Negatives gezeigt und nur dieses, es ist alles schrecklich und es wird uns allen immer schlechter gehen. Also ich kann es auch schon gar nicht mehr hören, ne? Weil ich sehe das eben nicht so.
Es gibt tatsächlich schon Formate, es gibt einen Podcast, der ist Good News, also da mehrere mittlerweile, das weiß ich. Also da gibt es tatsächlich auch schon engagierte Leute, die genau dagegen steuern. Und wenn wir uns angucken, da steuern wir auch so ein bisschen dagegen. Du mit deiner Arbeit, ich mit meiner, im Kleinen, wie du schon gesagt hast, wir können die Welt
verändern,
im Kleinen auf jeden Fall. Und deshalb würde ich jetzt alle, die da draußen sitzen und uns lauschen, da natürlich darum bitten, Petras Kanal zu besuchen, den zu abonnieren und da regelmäßig mal vorbeizuschauen. Du singst auch live regelmäßig bei Instagram.
Ganz genau.
Genau.
Ich mache Trostkonzerte, Mutkonzerte. Also bei uns gibt es auf jeden Fall ganz viel Trost, ganz viel Mut und es ist eine ganz schöne Community und die Leute halten sich da gerne bei uns auf und das ist wundervoll und da können gerne noch mehr zu.
Genau. Off und online gibt es bei Petra ganz viel Trost und Liebe. Und bei dir, Petra, möchte ich mich für dieses wundervolle zweite Gespräch bedanken. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, Mensch, jetzt müssen wir mal eigentlich einen Kaffee zusammen trinken gehen. Die Energie, die Energie war wirklich hervorragend. Ich fühle mich sehr wohl bei dir, mit dir. Und lass uns auf jeden Fall unbedingt irgendwann einen Live-Podcast aufnehmen. Ich habe heute in einen Podcast reingehört, da hat jemand zum ersten Mal in ihrem Podcast-Leben ein Live-Interview geführt. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich das mal auch.
Ja, finde ich auch super. Finde ich auch sehr, sehr schön und wichtig. Und da live wird die Energie nochmal richtig schön auf alle übertragen. Also es geht auch schon ganz gut so über Zoom, über verschiedene Formate, über Instagram. Also weil ich auch da Konzerte gebe, die Menschen spüren das schon. Aber live ist es einfach, wenn wir sprechen, wenn wir singen, nochmal was ganz anderes. Und da werde ich auch nächstes Jahr auf jeden Fall wirklich auch mehr machen, mehr auf die Bühne, mehr live machen.
Ich meinte auch nicht nur, dass wir uns beide live sehen, offline, sondern dass wir auch jemanden dazu einladen, dass wir wirklich auf der Bühne sitzen und einen Podcast zusammen
machen. Total, das finde ich auch richtig schön, das ist ja noch besser. Das machen wir, auf jeden Fall, das ist ein guter Plan.
Das ist ein Plan, ich komme zu dir, du hast da Bühne ohne Ende, Menschen, die dich kennen, ich komme vorbei.
Ganz genau, so machen wir das. Genau.
Ich danke dir.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Hallo, du da draußen, herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, die auf die Bühne gehört, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn gerne einer Freundin oder einem Freund. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast weiter wachsen. Und nun, du lebensmutiger Mensch, sage ich auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für lebensmutige Menschen, die mehr wollen. Deine Anna.